Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Name Oskar Schindler, der dürfte den meisten bekannt sein durch die prämierte Verfilmung von Schindlers Liste. Der Unternehmer Oskar Schindler hat während des Zweiten Weltkriegs etwa 1200 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter bewahrt vor der Ermordung im KZ. Der Name Hedwig Porschütz dürfte allerdings den wenigsten bekannt sein. Hedwig Porschütz arbeitete eine Zeit lang als Prostituierte in Berlin. 1934 wurde sie wegen Erpressung zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Und seit 1940 hatte sie Kontakt zu einem Bürstenfabrikanten, Otto Weid. Und um den herum entstand ein Netzwerk aus Helfern, die versucht haben, Juden vor der Deportation zu bewahren. Hedwig Porschütz hat nicht nur Waren organisiert und Lebensmittel, falsche Papiere, sondern sie hat Juden versteckt in ihrer kleinen Mansardenwohnung in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes. Hedwig Porschütz hat eine prominente Vorgängerin in der Bibel. Die heißt Rahab. Und um die geht's im 2. Kapitel im Buch Josua. Von Schittim aus schickte Josua heimlich 2 Männer auf die andere Seite des Jordans und befahl: Erkunde das Land dort drüben und besonders die Stadt Jericho. Die Kundschafter kamen in die Stadt und sie kehrten im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um dort zu übernachten. So beginnt das. Es war die Zeit, als für Israel es anstand, das verheißene Land sozusagen einzunehmen. Und eine große Hürde, die entscheidende Hürde war Jericho. Jericho, da wohnten die Kanaaniter. Und würde man die Kanaaniter als Barbaren bezeichnet, wäre das noch ein sehr freundlicher Ausdruck. Diese Leute verwandelten die Anbetung im Tempel in eine Orgie. Sie begruben Neugeborene bei lebendigem Leib. Die Einwohner Jerichos hatten keinen Respekt vor menschlichem Leben und keinen Respekt vor Gott. Und in diese Stadt schlichen sich nun diese beiden Spione, die Josua ausgesandt hatte, und sie trafen auf eine Prostituierte namens Rahab. Selbst wenn man ihren Beruf nicht erwähnen würde, könnte man viel über Rahab erzählen. Sie war eben auch Kanaaniterin. Sie gewährte den Spionen Unterschlupf. Sie glaubte, woher auch immer, an den Gott Abrahams, bevor sie überhaupt den Kindern Abrahams begegnete. Und sie blieb nachher bei der Zerstörung ihrer Stadt verschont. Sie wuchs in die hebräische Kultur hinein. Sie heiratete einen Zeitgenossen von Josua. Sie bekam einen Sohn namens Boas, einen Urenkel namens Jesse und dessen Ururenkel hieß David, der berühmte David. Und der hatte einen noch viel berühmteren Nachfahren, Jesus. Ja, Rahab taucht im Familienstammbaum von Jesus auf. Und dass so eine Frau im Stammbaum von Jesus erwähnt wird, das hat an sich eine gute Nachricht. Nämlich die Nachricht heißt damit ja schon, auch wer keine weiße Weste hat, kann reingewaschen werden. Auch Menschen, die nicht astrein sind, können ins Reich Gottes kommen. Nun, in ihrem Lebenslauf hätte man ja ihren Beruf nicht unbedingt erwähnen müssen. Aber in 5 von 8 Gelegenheiten, wo der Name in der Bibel auftaucht, heißt es jedes Mal die Hure Rahab. 5-mal. Wäre nicht einmal genug gewesen? Hätte man ihre Tätigkeit nicht ein bisschen freundlicher kaschieren können? Rahab, die beste Gesellschafterin der Stadt. Rahab, bei der sich alle wohlfühlten. Man hätte die Berufswahl verheimlichen, verschleiern, beschönigen können, ein bisschen Make-up auf diesen unschönen Fleck in diesem Stammbaum. Aber die Bibel macht das nicht, sondern im Gegenteil, sie weist quasi mit einem Leuchtscheinwerfer, mit Leuchtreklame darauf hin, Diese anrüchige Vergangenheit gehört auch dazu, zu dieser Geschichte mit Gott. Und die Geschichte fängt so an. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht, heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollten. Die halten sich bei Rahab auf. Die Bibel schweigt hier über manches, was ein investigativer Journalist gerne herausbekommen hätte. War das Zufall, dass sie dort hingingen? Führte die neben ihrem Etablissement auch noch eine Herberge? Die Bibel schweigt. Weil wir uns nicht an Schlammschlachten beteiligen, sondern auf das richten wollen, was Gott tun kann unter ganz unterschiedlichen Umständen. Als der König vom Geheimdienst erfuhr, da sind Spione bei Rahab, da schickt er sofort seine Soldaten. Und ich sehe das so vor mir, wie da diese Spezialeinheit durch die engen Kopfsteingasse im Rotlichtviertel geht, spät abends. Sie nähern sich lautlos, bis sie vor der Holztür stehen eines Steinenhauses direkt an der Stadtmauer von Jericho. Die rote Laterne davor brennt nicht und die Soldaten fragen sich, ob überhaupt jemand da ist. Dann hämmert der Hauptmann an die Tür und drinnen hört man die schlurfenden Schritte und Rahab macht auf. Sie trägt mehrere Schichten Make-up, hat ihre Augen schwarz geschminkt und ihre raue Stimme verrät, dass sie Kettenraucherin ist. Sie stemmt eine Hand in die Hüfte, hält den anderen einen Martini und sagt, tut mir leid, Jungs, wir sind heute Nacht ausgebucht. Nee, sagen die, deswegen sind wir nicht hier, sagt der Hauptmann, wir kommen wegen der Hebräer.
Hebräer?
Ja, wir suchen die ausländischen Spione. Nach unserer Information sind sie hier bei dir ins Haus gegangen. Wo sind sie? Die tritt vor die Tür, schaut nach links, schaut nach rechts und dann raunt sie ihnen zu, ach, zu dumm. Ihr habt sie gerade verpasst. Kurz bevor die Tore geschlossen wurden, sind sie davon. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie noch. Und dann machen sich diese Elite-Soldaten im Laufschritt auf die Suche. Und als sie um die Ecke verschwunden sind, dann rennt die Rahab auf den Speicher, wo die Spione versteckt sind, und sagt, die ganze Stadt spricht von euch und eurer Armee. Die Leute sind in Panik. Der König kann nicht mehr schlafen. Und das muss die Späher verblüfft haben. Die hatten wohl nicht damit gerechnet, dass die Leute in Jericho so viel Angst haben. Aber noch viel weniger haben die wohl damit gerechnet, dass sie hier in einem Etablissement Glauben finden. Aber so war es. Hören wir, was diese Dame sagt. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr von Ägypten auszog. Und wir wissen, dass, was ihr mit Sihon und Og gemacht habt. Und dann kommt dieses Bekenntnis, der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Ein Bekenntnis. Ob ihr es glaubt oder nicht, Rahab fand Gott. Oder besser ausgedrückt, Gott fand Rahab. Er hat in dieser knallharten Stadt ein weiches Herz entdeckt und er kam zu ihr, um sie zu retten. Gott hätte sicher die ganze Stadt gerettet, aber es sehnt sich niemand danach. Andererseits war Rahab gegenüber den anderen im Vorteil, denn die Rahab hatte ja nichts mehr zu verlieren. Die stand ja ganz unten auf der sozialen Leiter. Der Ruf war dahin, das gesellschaftliche Ansehen war dahin. Sie war ganz unten. Gute Nachricht für alle, die sich vielleicht auch unten fühlen. Dazu muss man nicht den Körper verkauft haben. Aber vielleicht haben sie ihren Ruf verkauft. Vielleicht haben sie ihre Loyalität verkauft. Vielleicht haben sie Kompromisse gemacht, in guten Vorsätze verkauft, ihre Gaben verkauft. Und dann denken sie, das Leben, nach dem ich mich sehne, das kann ich mir jetzt abschminken. Das können vielleicht irgendwelche anderen führen, aber ich nicht mehr. Ich bin zu lädiert. Ich bin zu schmutzig, zu belastet. Ich habe so eine Schuld auf mich geladen. Ich bin gestrauchelt, ich habe versagt. Es gibt für mich keine glorreichen Zeiten mehr. Aber Gott hat eine kurze Antwort auf solche Zweifel und er sagt, denk an Rahab. Damit wir nicht denken, dass Gott das verheißene Land nur für ein paar wenige Auserwählte gedacht sei, hat er diese Geschichte an den Anfang gestellt. Ein ganzes Kapitel wird dieser Rahab im Buch Josua gewidmet. Und Jesus sagt dann später ja in Lukas 5, ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Gott lädt uns ein, nicht damit wir Sünder bleiben, sondern ein neues Leben anfangen können. Die meisten von euch, die leben schon lange mit Gott und wohl niemand lebt wie die Hure Rahab. Und deswegen wird vielleicht auch der eine oder andere sagen, was geht mich eigentlich diese Geschichte an? Was geht mich diese Einladung an? Ich bin doch kein verkommener Mensch. Ich bin doch ein ganz normaler Durchschnittsbürger. Ich bin doch kein Callgirl, kein Callboy, ich bin doch kein Ehebrecher. Aber es ist nicht ganz so einfach. Wenn jemand mit einem Partner zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein, dann nennt das die Bibel Porneia, Hurerei. Und es ist völlig egal, ob das heute als normal angesehen wird, das interessiert die Bibel nicht. Und dazu kommt, dass Jesus die Thematik radikalisiert hat. Er sagt einmal, wer eine Frau nur ansieht und sie haben will, der hat mit ihren Gedanken die Ehe gebrochen. Und selbst wenn jemand behauptet, auch in diesem Sinne kein Sünder zu sein, dann ist er trotzdem ein Sünder. Denn in jedem Leben gibt es irgendeine Sünde. Und sei es zum Beispiel die Sünde der Überheblichkeit. Dass man sich viel besser vorkommt als so ein Flittchen. Die Überheblichkeit der frommen Christen, die etwas Besseres sein wollen als die anderen. Aber diese Sünde der Überheblichkeit, der Einbildung, des Hochmuts ist genauso eine Sünde wie ein saftiger Ehebruch. Und das heißt, wir alle sind Sünder. Wir alle sind aber genauso zum Glauben eingeladen. Wir alle werden aber auch nur gerettet durch den Glauben an Gottes Vergebung, genau durch den Glauben, durch den auch die Hure Rahab gerettet wurde. In der Stadt, in der die Rahab aufwuchs, glaubte kein Mensch sonst an Gott. Die Eltern haben der Rahab wohl keine gute Erziehung, geschweige denn eine religiöse Erziehung mitgegeben. Und so ist sie wahrscheinlich vielleicht schon als junges Mädchen auf dem Strich gelandet. Aber dass aus so einem Strichmädchen einmal ein Kind Gottes wird, dafür waren ja die Voraussetzungen äußerst schlecht. Die Voraussetzungen von Familie, von Umwelt, Erziehung, alles schlecht. Aber das Schöne ist, es hängt eben nicht an der Umwelt. Es hängt nicht an irgendwelchen Voraussetzungen oder Erziehungsmaßnahmen, ob ein Mensch Christ wird. Und das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist, wo der Glaube gar nie eine Rolle gespielt hat. Wenn man dir nie aus der Kinderbibel vorgelesen hat, wenn man nie abends mit dir gebetet hat, wenn du nie im Kindergottesdienst warst, wenn du ganz wenig über den christlichen Glauben weißt, dann kannst du trotzdem ein Kind Gottes werden. Du bist eingeladen, Jesus nachzufolgen. Und was die Rahab von Gott wusste, das war ja nicht viel. Aber sie glaubte. Heute ist es ja oft umgekehrt. Es gibt viele Leute, die wissen viel und die glauben wenig. Man braucht nicht 100 Predigten zu hören, man muss nicht erst 100 fromme Bücher lesen, sondern du musst erst einmal wollen, glauben wollen. Und mit diesem Wunsch, gerettet zu werden, ging es bei der Rahab los. Die Leute in der Stadt, die wussten das alle, wir sind verloren. Wenn das jüdische Militär kommt, wenn die Mauern stürzen, dann ist es zu aus. Aber man hat sich wohl beruhigt, gegenseitig. Wir vertrauen auf die dicken Mauern, die wir gebaut haben. Die werden uns hoffentlich beschützen. Und so ist es ja wie heute. Wenn die Boten von Jesus heute sagen, liebe Leute, euer Allerweltsglaube, euer Humanismus, euer bürgerlicher Anstand wird euch nicht schützen im jüngsten Gericht. Wenn ihr nicht an Jesus glaubt, wenn ihr keine Verbindung habt, dann seid ihr am Ende verloren. Wenn man das heute sagt, dann sagen die meisten auch, obwohl sie insgeheim Angst haben vor dem Tod und was danach kommen kann, dann werden sie insgesamt sagen, ist doch alles Quatsch. Gericht und Hölle gibt es nicht. Die Wiederkunft von Jesus, das findet am Sankt-Nimmerleins-Tag statt. Die Welt wird sich immer so weiterdrehen, es kann uns gar nichts passieren. Die Rahab wusste um ihre Verlorenheit und sie suchte Schutz. Und der Plan war, ich muss im Windschatten des Volkes Gottes segeln. Und es stand für sie fest, dieser Gott, dieses Volkes, das ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und wenn ich mit diesem Volk im Bund stehe, dann, aber auch nur dann, kann ich hoffen, dass ich gerettet werde, meine einzige Chance. Und das ist ja dann, wenn man das weiterliest, das Buch Josua, sieht man, das ist genau das. Das hat die Rahab quasi vorausgesehen, prophetisch vorausgesehen. Ja, die Mauern Jericho sind gefallen und die Stadt wurde überrannt. Aber liebe Gemeinde, wie sich zeigte, waren die hebräischen Spione in Wahrheit Missionare. Die dachten zwar, sie seien auf Erkundungsmission, aber sie waren auf Rettungsmission. Gott war ja nicht angewiesen auf den Bericht von ein paar Spähern. Er hat sie nicht geschickt, um Informationen zu sammeln, sondern er hat sie geschickt, um diese Rahab und ihre Familie vor dem Untergang zu bewahren. Und dann lässt die Rahab die Kundschaft an einem Seil zur Stadtmauer hinunter und sie versprechen ihr, du sollst gerettet werden, und hängt dieses rote Seil aus dem Fenster als Zeichen, dass wir das sehen. Und das Interessante an der Geschichte ist, die sind kaum weg, dann hängt die Rahab schon das rote Seil raus. Ist doch interessant. Diese Rahab hat sich gesagt, ich weiß nicht, wann die Eroberung kommt. Aber ich weiß, dass sie kommt. Und deswegen will ich vorbereitet sein. Und sie verschiebt es nicht um einen Tag. Sie sagt nicht, das hänge ich am Wochenende auf. Nein, sofort. Und seht ihr, beim Glauben geht es um das Hier, um das Heute, um das Jetzt. Ich weiß nicht, wann Jesus zum Gericht kommt. Ich weiß nur, dass er kommt. Und deswegen will ich vorbereitet sein. Und daher frage ich sie und ich frage dich, bist du darauf vorbereitet? Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und wenn du dorthin gehen willst, dann sag Jesus Bescheid. Verschieb die Anmeldung nicht auf unbestimmte Zeit. Sag heute zu ihm, Jesus, ich will zu dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Zeig mir den richtigen Weg, dann bist du gerettet, wenn die Welt zusammenkracht. Rahab, das Freudenmädchen, war die einzige in der Stadt, die in sich ging und an Gott glaubte. Und als sie zum Glauben kam, da blieb die nicht untätig, sondern sie hat sofort etwas getan für die Menschen in ihrer direkten Umgebung. Sie wurde eine zugegebenermaßen originelle Mitarbeiterin Gottes. Denn sie hat sofort an ihre Nächsten gedacht. Ein Glaube, der nichts tut, ist tot. Es gibt viele Christen, die glauben, aber die tun nichts. Ruhen sich aus auf ihrem Seelenheil. Aber wer sich auf seinem Seelenheil ausruht, der schläft früher oder später im Glauben ein. Und dann gibt es die, die wollen immer etwas tun, aber die wissen gar nicht richtig was. Die brennen für Gott, die lauern immer auf die ganz große Gelegenheit, etwas ganz Großes für Gott zu tun. Die warten immer sozusagen, dass irgendwann der große geistliche Aufbruch kommt, die große geistliche Erweckung, spucken immer große Töne. Aber wenn sie angefragt werden für eine kleine Aufgabe in der Gemeinde, dann gibt es 1000 Ausreden. Wenn du Christ wirst, musst du nicht dich für alle Probleme der Welt interessieren. Und du musst als Christ auch nicht die ganze Welt retten. Aber fang mal da an. Fang mal da an, wo du und dein lebst, in deiner direkten Umgebung. Und das hat Rahab gemacht. Und was ist geschehen? Während die ganze Stadtmauer durch Gottes Wirken einstürzte, blieb ihr Haus, das ja an der Stadtmauer stand, unversehrt stehen. Warum? Weil Gott es so gewollt hat. Das ist Gnade, unverdientes Geschenk. Gott hat seine Hand über die Rahab und ihr Haus gehalten und über die, die in ihrem Haus waren. Und dann geht ja diese Gnade weiter. Die jungen Männer, die holten dann Rahab und die Familie, ihren Vater, Mutter, Brüder, Verwandten heraus und sie brachten sie dann in die Nähe des israelitischen Lagers. Und im Neuen Testament heißt es im Hebräerbrief, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um. Liebe Gemeinde, vielleicht ist Ihre Vergangenheit auch kontrovers. Vielleicht teilen die Menschen in Ihrer Umgebung den Glauben nicht. Vielleicht stammen Sie auch aus einer gottlosen Familie oder Ihre Vorfahren waren vielleicht gewalttätig. Wenn ja, dann ist Rahab Ihr und Dein Vorbild. Dein Glaube kann andere Menschen retten. Du kannst als Christ etwas tun für deine Familie, für deine Verwandtschaft, für deine Nachbarschaft. Du kannst ein Segen sein für andere. Du kannst andere mit hineinnehmen und in den Schutzschirm der Gnade Gottes. Natürlich dürfen wir davon ausgehen, dass sich im Leben der Rahab einiges geändert hat. Sie wird nicht weitergearbeitet haben als Prostituierte, aber das finde ich bemerkenswert. Es wird gar nirgends groß mehr davon geredet, weil das nicht die Bedingung war für die Gnade. Sie wurde auch nicht bloßgestellt. Was die Bibel herausstreicht, ist das Geschenk der Gnade. Sie durfte ein Teil werden des Volkes Gottes. Sie wurde ja sogar eine Mitarbeiterin Gottes. Einfach, weil sie ihn anerkannt hat, weil sie Gott vertraut hat. Und diese Geschichte zeigt uns, dass wir zu Gott gehören dürfen. Das müssen wir uns nicht verdienen. Es gibt die Gnade nur als Geschenk. Und darum mach's wie die Rahab und sag auch, ja, ich will. Ich will heute dich, Gott, ehren. Ich will dir vertrauen. Heute, nicht dann, wenn es soweit ist. Heute, Jesus, will ich dir mein Ja geben und dir mein Leben anvertrauen. Ich stelle mich dir zur Verfügung mit allem, was ich bin und habe. Und alle, die dieser wunderbaren Gnade Gottes, dieser Amazing Grace vertrauen, die sagen Amen.